lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie. Der niederländische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich bin heute zu Gast bei Joost Omen in Amsterdam. Wir möchten über seinen Roman Ein volles Leben sprechen. Das Buch ist im Arche Verlag erschienen. Lisa Mensing hat es für uns ins Deutsche übertragen. Hartelijk welkom. Herzlich willkommen, Joost Omen, in unserer Podcast-Reihe Kopje Koffie.
Dankjewel.
Dankeschön.
Joost, unser Podcast heißt nicht ohne Grund Kopje Koffie. Es ist nicht ganz klar, wer mehr Kaffee trinkt, die Niederländer oder die Deutschen. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Ist es ein tägliches Ritual?
Ja, ich trinke elke Tag ein Kopje Koffie.
Ja, ich trinke jeden Tag eine Tasse Kaffee. Morgens, wenn das Baby aufwacht. Das ist um 6 Uhr. Dann will er sein Fläschchen und ich bekomme Kaffee. Aber danach ist es für mich auch vorbei. Ich trinke also eine Tasse Kaffee am Tag.
Ich trinke ein Kopje Koffie per Tag.
Ja, bevor wir gleich über nicht weniger als über Leben und Tod sprechen wollen, die in Ihrem Buch eine zentrale Rolle spielen, möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie wurden 1990 geboren. Sie sind Schriftsteller, Dichter, Kolumnist, Theatermacher und Musiker, also sehr vielseitig talentiert. Wie und wann sind denn das Schreiben und die Literatur in Ihr Leben gekommen? War das ganz bewusst oder eher zufällig?
Ich bin begonnen mit Schreiben, toen ich ein Jahr auf 16.
Naja, ich habe mit dem Schreiben angefangen, als ich so ungefähr 16 oder 17 war. Damals war ich Schlagzeuger in einer Jazzband. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich war mit einem Kontrabassisten und einem Pianisten in dieser Band. Und die beiden haben sich ständig darüber gestritten, wer die meisten Soli bekommt. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich nervig. Ich dachte, ja, so eine Band ist zwar nett, aber man muss sich ständig abstimmen über die Soli, darüber, welche Titel wir spielen wollen. Also habe ich beschlossen, dass ich lieber allein etwas machen möchte. Nur ein Schlagzeuger allein, das ist natürlich nicht besonders spannend, das findet keiner so toll. Ich hatte mal gehört, dass Poesie auch was mit Rhythmus zu tun hat. Also fing ich an, Gedichte zu schreiben und vor allem viele Gedichte zu lesen. Im Schrank meiner Eltern stand ein Gedichtband von Lucci Bert. Das ist ein berühmter niederländischer Dichter, der hat ein fantastisches Werk verfasst. Das habe ich gelesen und fand es sehr schön, denn es ist auch ein sehr rhythmisches Werk. Da dachte ich, das möchte ich auch können. Vor allem, weil hinten im Buch auch eine biografische Skizze über Lucci Berts Leben stand, mit all den wilden Abenteuern, die er erlebt hatte. Da dachte ich, das kann ich auch. Und dann habe ich einige Jahre Lucci Bert imitiert und versucht, genauso zu schreiben. Aber nach und nach, und besonders als ich angefangen habe zu studieren, habe ich meinen eigenen Stil entwickelt.
Zeker toen ik ging studeren, heb ik zo een beetje mijn eigen stijl ontwikkeld.
Ja, Sie waren Hausdichter der Universität in Groningen und auch Stadtschreiber in Groningen. Ihr Roman spielt im Norden der Niederlande. Wir können also davon ausgehen, dass das Ihre Heimat ist, der Norden. Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie aufgewachsen?
Also geboren wurde ich ausgerechnet in der Mitte der Niederlande, in De Bilt. Dort gibt es nichts außer dem KNMI, dem Meteorologischen Institut. Also bin ich da gleich wieder weggegangen und dann in der Nähe von Snake in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Dieses Dorf heißt Ijsbrechtum. Da bin ich aufs Gymnasium gegangen und habe bis zu meinem 17. Lebensjahr gewohnt. Eine wirklich tolle Zeit. Und dann bin ich nach Groningen gegangen, um dort zu studieren.
En nu Amsterdam, eigenlijk tegen mijn wil.
Und jetzt Amsterdam. Eigentlich widerwillig, denn ich bleibe dem Norden des Landes sehr verbunden. Das ist der schönste Teil der Niederlande. Naja, aber manchmal ist es eben praktischer für die Arbeit und auch für die Liebe in der Hauptstadt zu leben. Aber wie gesagt, widerwillig. Der Norden ist wirklich viel schöner.
Der Norden ist echt viel leuker.
Sie haben schon einige Bücher geschrieben, auch Gedichtbände natürlich, aber Ein volles Leben ist nun das erste Buch, was auf Deutsch zu lesen ist. Können Sie uns in ein paar Sätzen sagen, worum es geht?
Ein volles Leben.
Ein volles Leben. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen, denn auf Niederländisch heißt es das Schlafparadies. Es geht um zwei Männer. Der eine hat ein wundervolles Leben, aber möchte sterben, bevor es aufhört, wundervoll zu sein. Und der andere hat ein ziemlich schweres Leben, denn er ist Arzt für Sterbehilfe. Er hat also viel mit Menschen zu tun, die unerträglich und hoffnungslos leiden. Denn das sind die beiden Voraussetzungen, um in den Niederlanden Sterbehilfe zu bekommen. Und er beginnt langsam den Glauben an die Schönheit zu verlieren. Die Wege dieser beiden Männer kreuzen sich und beide können einander helfen, weil der eine seinen Glauben an die Schönheit durch die Geschichte des anderen wiederentdecken kann. Und der andere kann sterben, weil der Arzt ihm helfen kann. Davon handelt das Buch.
Da gaat das Buch auf.
Wir lernen also drei Personen tatsächlich kennen. Den Arzt Theo Engel, den Sie gerade genannt haben, den Regisseur Gerrit Blau und Saartje Schraab. Eine Frau, in die Gerrit eigentlich sein ganzes Leben lang verliebt ist. Und die beiden Gerrit und Saartje, die verbindet ein Erlebnis in jungen Jahren, in den 1970er Jahren. Gerrit begleitet Saartje zu einer Abtreibung, als sie 18 Jahre alt ist. Das Kind ist allerdings nicht von ihm, sondern von seinem Freund Daue. Und der ist aber zu feige, Saartje zu begleiten. Und damit wir einmal hören, wie ihr Buch klingt, möchte ich Sie bitten, uns eine kurze Passage auf Niederländisch vorzulesen. Die deutsche Version liest anschließend Matthias Friedrich.
Toen Saartje nicht mehr moe war, liepen wir die Klinik uit, maar al snel werd duidelijk dat verder dan dat noch nicht so makkelijk zou gaan. De roes was nu uitgewerkt en ze had buikpijn. Door het bloedverlies was ze bleek en slap. Buiten vroor het gedeelte van de sneeuw dat door regen grijze smurrie was geworden alweer aan de stoep vast. Mensen keken naar ons terwijl ik Saartjes mouw vasthield. Haar gezicht was wit als watermelk. Op het station moest ze dringend naar het toilet. Ik ging in het spoorrestaurant zitten, bestelde twee koffie en stond weer op om Douwe te bellen en te vertellen dat ik die avond niet meer met Saartje naar Sneek terugkwam. Hij sputterde voor de show tegen, wilde Saartje ook nog aan de telefoon, maar ik zei dat dat niet mogelijk was en hing zonder te groeten op. Toen ik terugliep naar het tafeltje, zat ze daar met holle ogen in de koffie te blazen, zonder het kopje van het tafelblad te tillen, met haar handen eromheen. Hoe voel je je? Vroeg ik. Alsof ik net een abortus heb ondergaan.
Als Saartje niet meer benommen war, verließen wir die Klinik. Aber ziemlich bald wurde klar, dass wir es nicht viel weiter schaffen würden. Die Betäubung wirkte nicht mehr und sie hatte Schmerzen im Unterleib. Durch den Blutverlust war sie blass und schlapp. Draußen fuhr der Schnee, der durch den Regen zu grauem Matsch geworden war, schon wieder auf dem Gehweg fest. Menschen starrten uns an, als ich Saartje am Ärmel festhielt. Ihr Gesicht war so weiß wie Molke. Am Bahnhof musste sie dringend zur Toilette. Ich setzte mich ins Bahnhofsrestaurant, bestellte zwei Kaffee und stand wieder auf, um Daue anzurufen und ihm zu sagen, dass wir an diesem Abend nicht mehr nach Sneek zurückkommen würden. Er protestierte der Form halber ein bisschen, wollte Saartje sprechen, aber ich sagte, das ginge nicht und legte einfach auf. Als ich zum Tisch zurückkehrte, pustete sie mit leerem Blick in den Kaffee, um den sie die Hände gelegt hatte, ohne die Tasse vom Tisch zu heben. »Wie fühlst du dich?« fragte ich. »Als hätte ich gerade eine Abtreibung gehabt.« In dem ganzen halben Jahr, das ich schon in Groningen studierte, war niemand anders als ich in meinem Studentenzimmer gewesen. Die Mängel des Zimmers fielen mir erst auf, als ich Saartje hereinließ. Es wirkte wie eine erkältete Version ihres Zimmers. Eine, die auf Krücken ging. Keine Bananenpflanze, kein Bücherregal, ein Tisch und ein hässlicher Stuhl, kein Ohrensessel mit Plattenspieler, ein Holzbett und ein pazifistisches Poster darüber. Ich hatte Platten, aber vom Plattenspieler tat es nur eine der beiden Lautsprecherboxen. Die Decken lagen schon seit 2,5 Wochen wie ein dürrer Boxer am Boden. Ich improvisierte ihr ein Bett aus der extra Wolldecke, die ich als Unterlage verwendete, und meine eigene Decke. Sie sagte, sie wolle sie nicht haben, weil ich dann keine Decke mehr hätte. Ich sagte, dass bei mir gerade keine Abtreibung gemacht wurde, dass ich sowieso erstmal etwas zu essen für uns besorgen wolle. Ich kaufte Brot, Eier und Speck. Der Supermarkt war wie ausgestorben. Als ich mit den Einkäufen nach Hause kam, fiel mir auf, dass auch das Wohnheim verwaist war. Alle verbrachten die Weihnachtsferien woanders. In der Küche briet ich summend Eier mit Speck. Als ich mit zwei vollen Tellern ins Zimmer zurückkam, schlief sie auf dem Wollbett. Ich hatte meine Jacke beim Kochen nicht ausgezogen und tat es auch jetzt nicht. Ich legte mich aufs Bett. Sie wurde von der knarzenden Matratze wach. »Weißt du, was verrückt ist?« sagte sie noch schlaftrunken. »Dass sie jetzt nie wissen wird, wie ein Papagei aussieht.« Sie gähnte. »Wie fühlst du dich?« fragte ich. Sie antwortete nicht sofort, sondern drehte sich auf den Rücken und verschränkte die Hände hinterm Kopf. »Ich bin vor allem erleichtert«, sagte sie. »Auch traurig. Aber vor allem erleichtert, dass sie nicht mehr da ist.« Ich nickte. Ich fragte nicht, woher sie wusste, dass es ein Mädchen geworden wäre. »Aber schon verrückt.« Dass sie jetzt nie wissen wird, wie es ist, wenn eine Hose gut sitzt oder wie der Mond aussieht oder eine Gurke, wie ein Apfel schmeckt. Das ist schon irgendwie traurig. »Hast du noch Schmerzen?« fragte ich. »Nein«, sagte Satya vom Boden meines Zimmers aus. Könnte ich noch etwas Wasser haben?
Satya, die junge Frau, kommt von der Insel Terschelling, auf der ihr Roman zum Teil auch spielt. Und Satya ist eine Frau, die einmal sagt, schöne Dinge sind für sie niemals nur schön, sondern oft auch traurig. Was meint sie damit?
Ja, kijk, Satya ist noch nicht.
Sehen Sie, Satya ist nicht unbedingt der allerfröhlichste Typ und manchmal findet sie das Leben ziemlich schwer. Und sie sagt das zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch jung ist. Da steckt auch eine gewisse jugendliche Romantik drin. Sie ist einfach ein bisschen vom Leben gezeichnet, aber das ist auch der Grund, warum sie so attraktiv ist und warum er mit ihr zusammen sein will. Denn er lernt dadurch, die wirklich schönen Dinge zu schätzen. Ich hätte einen Roman über jemanden schreiben können, der das Leben einfach nur großartig findet, ohne dass andere Menschen etwas damit zu tun haben. Aber das war nicht das Leben, das ich erschaffen wollte. Es musste eine Art Achse geben, einen Mittelpunkt, um dem sich das Leben dreht. Und in diesem Fall ist das Satya.
Ja, und Gerrit und Satya, die verlieren sich dann sehr, sehr lange aus den Augen. Ihr gemeinsamer Freund Daue, der stirbt auch früh. Und einige Jahre, nachdem sich Gerrit und Satya auf Terschelling dann nochmal wiedersehen, stirbt auch Satya. Also es wird viel gestorben in dem Roman. Und dann, wir haben es vorhin schon gehört, als Gerrit selbst so um die 70 Jahre alt ist, möchte er gehen. Er möchte aus dem Leben scheiden, aber nicht, weil er schwer krank ist, sondern weil er tatsächlich findet, sein Leben sei vollendet. Er hätte ein volles Leben geführt, so heißt ja auch das Buch. Und das ist natürlich komplett anders als die Menschen, die sonst bei Theo Engel vor der Tür stehen. In Deutschland gibt es keine aktive Sterbehilfe. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Theo Engel Anfragen bekommt als Euthanasiearzt oder wie wir sagen Sterbehilfearzt?
Ja, ich denke, gut, um jetzt zu vertellen.
Ich glaube, es ist wichtig, gleich dazu zu sagen, dass ich dieses Buch nicht einfach so geschrieben habe, sondern ich habe es mit Hilfe meines Vaters verfasst, den ich für dieses Buch interviewt habe. Mein Vater war lange Zeit Kardiologe, aber jetzt im Ruhestand ist er Arzt für Sterbehilfe. Er hilft Menschen beim Sterben und damit hat er alle Hände voll zu tun, denn es gibt nur wenige Ärzte, die das machen, aber sehr viele Menschen, die gerne sterben wollen. In den Niederlanden darf man Sterbehilfe bekommen, allerdings nur, wenn man hoffnungslos und unerträglich leidet. Hoffnungslosigkeit lässt sich relativ leicht feststellen. Jemand wird nicht mehr gesund. Bei den meisten Krankheiten kann man das leicht feststellen. Bei psychischen Leiden ist das etwas komplizierter. Trotzdem kann man auch da sagen, es ist hoffnungslos. Unerträglich ist dagegen für verschiedene Menschen unterschiedlich. Jemand, dem es nichts ausmacht, die ganze Zeit eine Inkontinenzwindel zu tragen, hält das nicht für unerträglich. Aber es gibt auch Menschen, die das schrecklich finden und die leiden sehr wohl unerträglich. Dann kann man Sterbehilfe bekommen. Was jedoch nicht erlaubt ist, ist Sterbehilfe, wenn man nicht leidet. Wenn man also sagt, mein Leben ist vollendet, es war eine schöne Zeit, aber ich habe genug. Dann kann man in den Niederlanden nicht sterben.
Das finde ich ein Problem.
Und das halte ich für ein Problem. Sehen Sie, dieses Buch ist kein Pamphlet, es ist wirklich ein Roman. Aber ich finde, es ist ein Roman, der zum Nachdenken darüber anregt, was Sterben bei einem vollendeten Leben bedeutet, was es beinhaltet und wie man es definieren könnte. Wann sollte man sehr wohl das Recht haben zu sterben, wenn man sagt, mein Leben ist rund? Deshalb wollte ich dieses Buch schreiben. Aber Theo Engel hat es mit einem anderen Typ Mensch zu tun. Er trifft Menschen, die tatsächlich furchtbar leiden und tatsächlich spüren, wie ihnen das Leben langsam entgleitet, die das schrecklich finden, weil sie bis dahin ein angenehmes Leben hatten, aber plötzlich krank sein müssen, und zwar so richtig krank, um sterben zu dürfen. In dem Buch sind viele dieser Fälle kurz beschrieben. Sie sind auch die einzigen Stellen im Buch, die nicht fiktiv sind. Das sind Fälle, die mein Vater mir geschildert hat. Im Buch sind sie zwar anonymisiert, aber sie sind real. Es sind echte Menschen.
Das sind echte Menschen.
Ich glaube, was man oft vergisst bei der Sterbehilfediskussion, dass es ja auch darum geht, dass die Menschen einen friedlichen Tod sterben können, dass sie sozusagen nicht Suizid machen müssen, sie müssen sich nicht selber das Leben nehmen. Das ist ja auch oft ein Grund, der genannt wird, warum Euthanasie auch ja, ein humaner Akt sein kann, also die Sterbehilfe ein humaner Akt sein kann. Und das ist natürlich etwas, was auch eine Rolle spielt. Also wenn Gerrit sterben möchte, dann möchte er das friedlich tun und möchte sie nicht vor den Zug werfen, oder?
Ja, sicher. Ich finde, dass das ein Recht sein muss.
Ja, unbedingt. Ich finde, es sollte auch ein Recht sein, einfach friedlich sterben zu können. Und wenn das geht, und es geht, es gibt gute Wege, jemanden friedlich gehen zu lassen, dann finde ich auch, dass das passieren sollte. Es ist eine schwere Last, dem will ich mich wirklich nicht entziehen. Für Ärzte ist das mental eine schwere Sache. Das sehe ich auch bei meinem Vater. Der hatte in letzter Zeit 3 Sterbehilfefälle pro Woche. Das ist zu viel. Aber das liegt daran, dass viele Ärzte es nicht machen wollen. Zum Beispiel, weil sie Angst davor haben, dass die Last zu schwer ist. Aber darüber müssen wir in der Gesellschaft sprechen und uns positionieren. Deshalb finde ich auch, dass Sterbehilfe aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden sollte. Denn dann würden mehr Ärzte dazu bereit sein, sie als normale medizinische Maßnahme zu betrachten und sie auch zu leisten.
Es gibt eine schöne oder sagen wir mal eine beeindruckende Szene, in der Theo Engel bei einem schwulen Pärchen auf der Insel Vlieland Sterbehilfe leistet. Und hier liest uns Matthias Friedrich nochmal eine Passage vor.
Bei zum Tode Verurteilten gibt es wenigstens so etwas wie Tradition, ein Henkersmal oder eine Augenbinde. Aber bei Sterbehilfe herrscht in der letzten halben Stunde vor allem Unbehagen. Hier wird Kuchen gegessen, aber der Kuchen ist für 2 der Anwesenden der letzte, also schmeckt er für alle bittersüß. Es wird Musik abgespielt, Chopin. Aber Chopin fehlt plötzlich seine Sonntagmorgenleichtigkeit. Der Sohn nimmt Abschied. Die Krankenpflegerin, mein Kollege und ich ziehen uns zurück. Hände werden gedrückt. Alte Daumen streichen über tränennasse Wangen, junge Daumen über Stoppelbärte. Als ich aus dem Fenster schaue, kann ich das Schild auf der anderen Straßenseite, auf dem auf Deutsch ausgebucht steht, wegen des Sturzregens kaum noch entziffern. Ein letztes Mal wandern 4 Augen über den schwarzen Bildschirm des Fernsehers, ein letztes Mal über das Gemälde mit den Birnen, über die Blumen in der Vase, über die Bücher von Gerd Mark im Regal, die Wäscheleine aus Plastik im Garten, daran die von der Seeluft ausgebleichten Wäscheklammern. Dann ist es soweit. Die Männer liegen auf der Bettdecke, nicht darunter. Mein Kollege und ich stellen uns jeweils neben unseren Patienten. »Ist das hier Ihr Wunsch?«, fragt mein Kollege seinen. Der nickt. »Ist das hier auch Ihr Wunsch?«, frage ich meinen. »Ja«, sagt meiner so entschlossen, wie er kann. Er weint. Er sucht die Hand seines Mannes und findet sie. Am Kopfende des Bettes steht der Sohn und streichelt seinem dementen Vater übers Haar. Mein Kollege nickt ihm zu, wie Ärzteangehörigen eben zunicken. Zuerst sind wir zu 6 im Zimmer, jetzt zu 5, dann nur noch zu 4. Nach einem zweiten ärztlichen Nicken fängt der Sohn bitterlich zu weinen an. Mein Kollege begibt sich in den Flur, um den Anruf zu tätigen. Wir hatten vereinbart, dass der Amtsarzt eine Fähre später kommen sollte, damit wir nicht mit ihm reisen mussten und die Unbefangenheit gewährleistet bliebe. Er aber pünktlich auf der Insel eintreffen würde und so alle noch am selben Tag zurück aufs Festland gelängen. Der Bestatter aus Harlingen würde noch eine Fähre später nehmen, um die Leichen aufzubahren. Er würde mit der Abendfähre zurückreisen. Später sollten die Männer eingeäschert werden. Ich betrachte die Regengüsse, die mit lautem Klatschen gegen die Fenster geschleudert werden, und den kleinen Obstbaum im Garten, der vom Wind wild hin und her geschüttelt wird. Und ich weiß schon Bescheid, bevor jemand etwas gesagt hat. »Theo, kannst du kurz kommen?«, fragt mein Kollege, der in der Wohnzimmertür aufgetaucht ist.
Jetzt haben Sie gerade über einen Vater gesprochen, der diese Sterbehilfe leistet im Rentenalter und dass es schwer für ihn ist. Man hat aber auch in dem Buch das Gefühl, dass Theo Engel zwar immer sehr professionell handelt, aber es verändert ihn auch, oder?
Kijk, Theo Engel ist nicht mein Vater. Das finde ich wohl belangrijk, um even te benoemen, want mein Vater ist nu met pensioen.
Sehen Sie, Theo Engel ist nicht mein Vater. Ich finde es wichtig, das nochmal zu betonen. Denn mein Vater ist jetzt im Ruhestand. Er ist ein Arzt alter Schule, der zuckt nur mit den Schultern und sagt: Das machen wir jetzt einfach, oder? Das machen wir jetzt einfach. Nicht jammern. Theo Engel dagegen ist ein viel jüngerer Arzt. Der denkt zwar auch, dass er das einfach machen muss, aber er entwickelt dadurch ernsthafte psychische Probleme. Er stirbt innerlich ein bisschen weg. Er arbeitet sehr mechanisch und das ist nicht gut für ihn. Er fühlt sich immer leerer. Er macht es immer noch, weil er es für wichtig hält und weil er Mitgefühl für seine Patienten empfindet. Er möchte das Leid dieser Patienten gern auf sich nehmen, aber er bricht unter diesem Leid fast zusammen. Und das verstehe ich gut. Denn wenn man ständig mit Menschen zu tun hat, die einen mit großen Augen ansehen, kann ich bitte sterben, was sie manchmal sogar wortwörtlich so sagen, ist das nicht gut für einen Menschen. Man verliert dabei zwar nicht unbedingt sein Mitgefühl, aber besonders hoffnungsvoll ist es natürlich auch nicht.
Erg hoopvol is het natuurlijk ook niet.
Also es hat zwei Seiten. Also einerseits natürlich den Menschen helfen, sie eigentlich erlösen von ihrem Schmerz, von ihren Krankheiten. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, es machen auch nicht mehr viele Ärzte, weil es auch schwer ist und man selber auch darunter leidet.
Ja, nee, zeker. Kijk, de meeste artsen willen dit niet doen omdat ze gewoon bang zijn voor.
Ja, sicher. Die meisten Ärzte wollen das nicht machen, weil sie einfach Angst vor den Folgen für ihre Karriere haben. Wenn sie zum Beispiel einen Fehler machen, könnten sie verklagt werden. Andere Ärzte sind einfach zu beschäftigt. Das ist natürlich auch ein Problem im heutigen Gesundheitswesen. Aber es gibt eben auch viele Ärzte, die das einfach nicht auf sich nehmen wollen. Und dann bleiben die Ärzte übrig, die zum Beispiel tatsächlich altmodisch sind und sagen, wir machen das jetzt einfach. Aber das ist auch kein gesunder Umgang damit, denn dann macht man es zwar einfach, aber es ist wirklich keine leichte Arbeit. Und deshalb finde ich auch blöd, dass darüber in der Gesellschaft so wenig gesprochen wird. Denn es muss getan werden. Es ist eine Arbeit, die erledigt werden muss. In einer Welt, in der Menschen zwar ihr Leben sehr weit verlängern können, aber eben auch viel mehr altersbedingte Krankheiten entwickeln und einen sehr langsamen Sterbeprozess haben, der sehr schmerzhaft sein kann und viel Leid verursacht, kann man nicht einfach so sagen, Menschen dürfen nicht selbstbestimmt sterben. Aber dafür braucht man Ärzte und wir müssen darüber sprechen, wie wir diese Ärzte dauerhaft unterstützen können.
Und da muss man dus gut Gespräch darüber haben, über wie können wir die Ärzte bleibend unterstützen.
Jetzt haben wir am Anfang unseres Gesprächs über eine Abtreibung gesprochen und wir sprechen nun sehr ausführlich über Sterbehilfe. Ja, das sind ja eigentlich zwei Dinge, bei denen Leben beendet wird, bewusst beendet wird. Haben diese beiden Dinge etwas für Sie gemeinsam? Also Abtreibung, Sterbehilfe, gibt es da eine Verbindung für Sie?
Kijk, ich kann nicht sagen, dass ich die Gleichnis nicht habe gesehen oder so, aber das ist kein.
Also ich kann nicht leugnen, dass mir diese Parallele aufgefallen ist. Aber es ist kein Buch über Abtreibung. Es ist ein Buch über Sterbehilfe und vor allem über ein vollendetes Leben. Ich weiß auch nicht, ob ich die richtige Person bin, um wirklich etwas zum Thema Abtreibung zu sagen. Das ändert aber nichts daran, dass das Buch größtenteils in den 1970er Jahren spielt, als Abtreibung in den Niederlanden zum ersten Mal für viele Menschen möglich wurde. Das war natürlich ein sehr wichtiger Moment für die Niederlande, durch den die Menschen ihr Leben freier führen konnten. Das ist, wie ich finde, eine enorme Errungenschaft. Insofern fand ich es also schon wichtig, dieses Fenster aufzustoßen. In den 70er Jahren wurde Abtreibung möglich und vielleicht können wir uns jetzt langsam der Sterbehilfe im Falle eines vollendeten Lebens annähern. Das sollte Menschen ermöglicht werden, finde ich.
Euthanasie bei voltooid Leben, dass Menschen das auch sollen können kriegen, finde ich.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Jetzt haben wir sehr viel über den Tod gesprochen und was aber sehr schön ist, dass Ihr Buch ja, es ist leicht erzählt, es ist nicht sehr, sehr schwere Lektüre. Wie haben Sie denn den Ton für Ihr Buch gefunden?
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, um zu benennen, dass Dingen als Abortus und Euthanasie auch helemaal nicht besser.
Also ich denke, es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass die Themen Abtreibung und Sterbehilfe nicht unbedingt nur vom Tod handeln. Diese Dinge handeln auch vom Leben. Menschen treiben ab, weil sie sich ihr Leben oft anders vorgestellt haben. Also wollen sie diesen Zellhaufen einfach loswerden. Das ist dann nichts, was man tötet. Und Sterbehilfe bedeutet, dass Menschen auf ihre eigene Art und Weise sterben wollen. Der Tod an sich ist nichts. Davon merkt man nichts mehr. Es geht ums Sterben, und zwar auf eine einigermaßen friedliche Art. Und auch darin liegt eine gewisse Leichtigkeit. Aber es liegt auch einfach an meinem Schreibstil. Ich meine, es ist doch absurd, ein extrem schweres Buch über Sterbehilfe zu schreiben. Warum sollte ich das tun wollen? Und warum sollte es jemand lesen wollen? Es geht um die Schönheit des Lebens. Deshalb braucht es auch diesen Ton.
Warum soll jemand das wollen lesen? Es geht um die Schönheit des Lebens. Dus heeft es auch die Ton nodig.
Das ist ja das Schöne an Literatur, dass das so geht. Also, dass man mit Literatur, mit so einem Tonfall so schreiben kann. Ich glaube, dass das die Menschen auch eher erreicht, oder?
Naja, es gab auch Leute, die es nicht wirklich gut fanden, dass ich in einem so leichten Ton über Sterbehilfe geschrieben habe. Ich habe einmal eine Lesung zusammen mit meinem Vater darüber gehabt. Und da fingen die Leute tatsächlich so an, ja hallo, man kann doch nicht in einem so leichten Ton über so etwas Schweres schreiben. Ich meine, es ist wirklich toll, dass es so schwere Bücher gibt und ich gebe gern zu, dass das Leben seine schweren Seiten hat. Aber es gibt eben auch Leichtigkeit im Leben und auch die verdient einen Platz in der Literatur. Gerade bei so einem Thema, finde ich.
Wir werden jetzt überhaupt nicht weiter darüber sprechen, wie das Buch ausgeht, weil das sollen die Leserinnen und Leser selber herausfinden. Was ganz schön ist, es kommt in Ihrem Roman auch ein Tier vor und das ist eine Giraffe. Da habe ich mich gefragt, wofür steht denn dieses majestätische Tier?
Ja, da kommt eine Giraffe in dem Buch vor.
Ja, da kommt eine Giraffe im Buch vor. Und die kommt nicht nur im Buch vor, sondern sie ist auch auf Ter Schelling, auf einer Insel. Auf Ter Schelling findet seit Jahren das große Theaterfestival Urol statt. Ich bin dort selbst schon oft aufgetreten und bin da gern. Mit diesem Festival wollte ich etwas machen. Also musste ich mir was einfallen lassen und habe ein bisschen die Geschichte von Urol recherchiert. Und sie haben doch wirklich einmal ein Kamel mit auf die Insel genommen. Da dachte ich, da kann ich noch einen draufsetzen, vor allem in der Literatur. Also habe ich im Buch eine Giraffe auf ein Boot verladen, die Gerrit begleitet, um dort in einem Theaterstück mitzuspielen. Und die Giraffe habe ich ein bisschen gestohlen von Frans Kellendonck, einem berühmten niederländischen Schriftsteller, der leider schon verstorben ist, aber dessen Bücher sehr schön sind. Und der hat eine sehr kurze Geschichte über die Giraffe geschrieben. Es ist nicht einmal wirklich eine Geschichte, weil gar nichts weiter passiert. Es geht ganz und gar um die Schönheit der Giraffe, wie unglaublich schön dieses Tier ist. Und als ich das las, dachte ich, das stimmt. Die Giraffe ist wirklich der Inbegriff von Schönheit. Ja, und wenn ich dann schon ein Buch über die Schönheit des Lebens schreiben will, dann muss auf jeden Fall eine Giraffe vorkommen. Das Traurige ist allerdings, aber das sollten die Leser vielleicht selber herausfinden, die Giraffe schafft es leider nicht bis zum Ende des Buches.
Ja, und damit haben wir bereits einen Cliffhanger gesetzt. Also es kommt eine Giraffe vor. Es ist ein Buch über die Schönheit im Leben, aber eben auch über den Tod, über einen schönen Tod. Wie kann man einen schönen Tod finden? Vielen Dank, Jost Omen, für das Gespräch und ja, alles Gute weiterhin.
Dankjewel, ich fand es leuk om te doen.
Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht.
Gern nenne ich nochmal die Details. Ein volles Leben von Jost Omen ist im Arche Verlag erschienen und wurde von Lisa Menzing übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon über 30 Folgen und für heute sage ich auf Wiederhören und tot ziens.
Kopje Koffie. Der Niederländische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam und der Niederländischen Botschaft in Berlin. Die Folge mit Jost Omen wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam 2026. Moderation und Übersetzung Bettina Baltscheff. Die Übersetzungen wurden von Jan Jaroschek eingesprochen. Textlesung Matthias Friedrich.